Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir finden Sie in weiter Ferne im Osterurlaub und schön, dass Sie es trotzdem möglich machen konnten. Und meine allererste Frage, besorgt, wie immer, besorgt um Ihr Wohl und das unseres Landes, haben Sie als SPD-Mitglied eigentlich schon abgestimmt bei der SPD-Mitgliederbefragung über die Frage, ob diese Koalition zustande kommen soll?
Ja, hallo, lieber Kollege Blome. Schön, dass Sie mich so liebevoll und herzlich willkommen heißen. Ich bin tatsächlich, ich möchte sagen, in Südeuropa, also praktisch am Mittelmeer. Es ist 10 Grad und regnet. Der Wind kommt direkt von vorne. Ich weiß nicht, vielleicht hören Sie das auch im Hintergrund heulen. Das sind nicht die Kinder, die hungern oder die Wildschweine, die geschlachtet werden. Das ist tatsächlich der Wind, der ums Haus streicht. Ich glaube, in Berlin ist es, glaube ich, 25 Grad und Sonne. Hier ist es gar nicht so schön. Aber egal, dadurch lassen wir es uns nicht verdrießen. Und bevor ich hierher gefahren bin, tatsächlich habe ich als anständiger Sozialdemokrat seit 1992 habe ich mein Mitgliedsbuch abgestimmt und gegen diesen Koalitionsvertrag gestimmt. Ich glaube, das kann ich ruhig einfach hier mal so sagen. Ja, ich war dagegen.
Auch schon jetzt mal Scherz beiseite. Sie haben wirklich dagegen gestimmt? Also jetzt einmal Hand aufs Herz. Wenn Sie schon erzählen, dass Sie ein Parteibuch haben, was ich nicht wusste. Es gibt Dinge, die wusste ich gar nicht. Jetzt mal im Ernst. Sie haben dagegen gestimmt?
Hab ich. Hab ich tatsächlich, ja.
Ja, Sie meinen, aber warum?
Sie meinen aus Staats...
Ja, das ist kein Spaß mehr. Das ist jetzt wirklich kein Spaß mehr.
Verantwortung müssen Sie doch dafür sein. Diese Regierung ist das letzte Aufgebot. Dahinter kommen nur noch die braunen Horden. Sie müssen doch aus Verantwortung für das Land in dieser krisenhaften Zuspitzung der Situation. Putin, die Russen stehen vor der Tür, die Chinesen, die Amerikaner. Nein, so funktioniert Politik.
Das ist lustig, sich über die Lage lustig zu machen. Das ist quasi Kopf in den Sand.
Nein, ich weigere mich, Politik wird bei uns in der öffentlichen Debatte schon seit langer Zeit nur noch unter der Bedingung sozusagen der totalen Katastrophe gemacht. Die Klimakatastrophe droht, es droht kein Aufschub. Corona droht, jetzt muss alles zurückstehen. Putin droht, es muss alles zurückstehen. Seit mehreren Jahren sozusagen wird uns Politik verkauft als, ich weiß auch nicht, als sozusagen permanenter Notstand. Und das ist das Richtige. Politik unter Notstandsbedingungen. Nee, sorry Leute, so funktioniert es nicht. Immer cool bleiben, immer gucken, was steht im Koalitionsvertrag? Wie ist die Lage dieser Partei? Ist es vernünftig für die Partei, einem Koalitionsvertrag zuzustimmen, der meilenweit von dem weg ist, wofür die Partei eigentlich steht? Erstens. Zweitens, ist es vernünftig für diese Partei, immer weiter in dieser Regierung zu sein, sich nochmal in eine Regierung hineinzuhangeln, während die Ergebnisse bei den Wahlen immer weiter runtergehen? Ehrlich gesagt, beide Fragen bei mir, nee, nicht richtig, das zu machen. Sorry.
Ja, aber dann machen wir es mal der Reihe nach und kommen am Schluss auf die Frage, was eigentlich die Alternative ist. Und wenn es keine gibt, wäre es ja alternativlos zuzustimmen. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Wofür steht die Partei? Naja gut, sie hat mit einer ziemlich linken Politik in den letzten 3 Jahren für sehr viel Klimaschutz, sehr viel Sozialpolitik vor allen Dingen, aber auch eine bis aufs Messer bewaffnete Verteidigung 100% des Sozialstaates und der Renten gestanden. Und möglicherweise war genau das der Grund, weshalb sie so abgestraft worden ist, weil genau ihre ursprüngliche, traditionelle Wählerschaft, Arbeiter und Angestellte und Facharbeiter, gesagt haben, nee, das ist die falsche Politik, jetzt gehen wir mal woanders hin. Bedauerlicherweise sind diese Menschen auch ganz stark zur AfD gewechselt, weil sie möglicherweise ihre Interessen als Beitrags- und Steuerzahler dort besser vertreten sahen, eigentlich irreal, aber so haben die Leute offensichtlich getickt, als bei jener Partei der SPD, die überwiegend Politik für die Sozialstaatsempfänger und nicht die Sozialstaatsbezahler gemacht hat. Also, wenn das jetzt ein Stück weit korrigiert wird in diesem neuen Koalitionsvertrag, dann wäre es doch gut für die SPD, das mitzumachen. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe kürzlich mal vor ein paar Tagen Lars Klingbeil interviewt für RTL direkt mit einem Kollegen zusammen. Und beim Rausgehen sagte er mir so, naja, das mit dem Bürgergeld und was wir da jetzt verändern in dem neuen Koalitionsvertrag, das ist schon hart, aber eigentlich ist es ganz gut, dass wir es machen und eigentlich ist es auch ganz gut, dass die CDU das uns abverlangt. Weil dann müssen wir es nicht aus eigenen Stücken machen, sondern dann ist es gut, dass es verändert wird und wir müssen nicht unsere Fingerabdrücke drauf haben.
Naja.
Das fand ich einen interessanten Hinweis.
Das sind so Machtmechaniker, die dann irgendwie so hinter den Kulissen darüber reden und es ist gut, dass sie jetzt einen Einblick geben, praktisch dem Publikum, wie diese Leute reden, wenn die Mikros aus sind. Finde ich ja in Ordnung. Aber glauben
Sie, das ist gar kein Geheimnis, wie er da tickt. Gut. Das ist gar kein Geheimnis.
Aber glauben Sie wirklich, dass die Bundesregierung oder die SPD abgestraft wurden von den Wählern, dass die Bundesregierung gescheitert ist aus den Gründen, die Sie eben gesagt haben? Diese alte, jetzt zu Ende gehende Ampelregierung, das waren doch nicht die Gründe. Die Gründe waren doch, dass die das Politmanagement nicht hingekriegt haben. Olaf Scholz war einfach kein guter Kanzler. Er war offensichtlich gut als Hamburger Bürgermeister meinetwegen oder als Finanzminister, aber er war offenbar kein guter Kanzler, weil er nicht in der Lage war, diese auseinanderstrebende Koalition zusammenzuhalten. Offenbar gehörte diese Koalition nicht zusammen und sie haben sich übers Geld zerstritten. Das ist bei dieser neuen Koalition nicht das Problem, denn die haben Geld ohne Ende, weil die einfach, wie gesagt, müssen wir jetzt gar nicht nochmal aufzählen mit den Schulden, die sie da machen und so weiter. Aber ich will damit nur sagen, der Grund, weshalb diese alte Koalition gescheitert ist, lag doch nicht daran, dass die Wähler gesagt haben, diese spezielle Politik der SPD wollen wir nicht, sondern die Wähler haben gesagt, diese Regierung kriegt es nicht auf die Reihe, die müssen wir leider vom Hof jagen. Das sind zwei völlig verschiedene Erklärungen.
Ich glaube, das ist natürlich nicht monokausal. Diese Regierung ist an ihrer eigenen Zerrüttung dann zugrunde gegangen. Völlig richtig. Und das Bild, das sie dabei abgeliefert hat, auf offener Bühne, gut ausgeleuchtet, jeden dritten Abend Streiterei, hat natürlich auch zum Verdruss und zur Abkehr vieler Wähler geführt und die meinetwegen die CDU gewählt haben, die AfD, sonstige Parteien, keine Ahnung was, die Linke dann am Ende sogar auch noch. Ja, und trotzdem hat das natürlich auch ein bisschen was mit dem Inhalt zu tun gehabt. Die Grünen haben einen drüber gekriegt dafür, dass sie mit ihrer dann irgendwann massiv missionarisch überschießendem Eifer das Heizungsgesetz durch die Wand gedrückt haben und es dann wieder und daran gescheitert sind. Das war dann ein Teil der Quittung, neben dem sich ewigen Streiten ums Geld. Also ich glaube schon, dass das mehrere Gründe hat und einer davon war sicherlich auch ein inhaltlicher bei der SPD, denn darum reden wir jetzt. Und nur weil sie es gesagt haben, wenn es denn stimmt, und das sehe ich genauso, dass diese Regierung sich mit ein paar zweifelhaften, seltsamen, unerwarteten Manövern genug Geld gesichert hat, dass sie sich um das Geld eben nicht, zumindest nicht andauernd streiten muss, dann ist das doch eine ganz gute Ausgangsvoraussetzung bei aller Skepsis gegenüber diesen Schulden für diese Regierung, für die Ruhe, die sie ausstrahlen kann. Und das ist ein weiterer Grund, zuzustimmen.
Lieber Kollege Blome, es gibt noch einen Grund, warum man gegen diesen Koalitionsvertrag stimmen muss. Und das ist der mögliche Kanzler Friedrich Merz. Er ist einfach ein unzuverlässiger Kantonist. Ich möchte nicht sagen, offensichtlich ein gewohnheitsmäßiger Lügner. Bisher sieht es ein bisschen so aus, ja, weil, wie gesagt, er hat im Wahlkampf ganz andere Sachen versprochen, als er nachher gemacht hat und so. Finde ich schon mal nicht so einen guten Einstieg. Und einen ersten Vorgeschmack davon, was die SPD mit ihm erwarten kann, hat er ja auch schon gegeben. Denn er hat letztes Wochenende in der Bild am Sonntag ein Interview gegeben, wo er so hat durchblicken lassen, dass doch wesentliche Teile des Koalitionsvertrages, die die SPD für verhandelt und unterschrieben hält, seiner Meinung nach durchaus noch disponibel sind und gar nicht so sicher sind. Unter anderem Senkung der Einkommenssteuer, unter anderem Lieferung des Taurus an die Ukraine und so weiter. Also ich weiß nicht, wenn man sich mit diesem Mann offensichtlich ins politische Bett legt, ist er für böse Überraschungen gut. Allein deshalb würde ich das schon nicht machen. Er ist nicht zuverlässig.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk.
Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Kein zuverlässiger Partner.
Also ich finde den Streit um die 15 Euro Mindestlohn und wie fest die jetzt beschlossen seien, den, muss man sagen, hat der geschätzte Kollege Klingbeil, SPD-Chef, selbst begonnen, indem er sich bei der Vorstellung in dieser großen Pressekonferenz zu viert, da wo Markus Söder eine flippige Show nach der anderen abgeliefert hat, sagte, 15 Euro, das beschlossene Sache. Das stimmt einfach nicht. Das steht auch einfach ganz anders in diesem durch sehr schlichte Sprache sich auszeichnenden Koalitionsvertrag, wo es heißt, es könnte sein, dass unter bestimmten günstigen Bedingungen das in Richtung 15 Euro läuft, vorausgesetzt die dafür zuständige Kommission und die dafür allein zuständig bleibende Mindestlohnkommission wird das so beschließen. Wir, die Politik, halten da die Finger raus. Anders als vor jetzt bald 4 Jahren, als die SPD mit dem Wahlversprechen 12 Euro machen wir mit einem politischen Beschluss gewählt wurde und das dann auch durchgezogen hat. Dieses Mal wird es keinen politischen Beschluss geben, von dem Lars Klingbeil sagte, er sei beschlossene Sache. Es gibt keinen Beschluss. Es wird ihn nicht geben. Und das hat Friedrich Merz nur vorgelesen und dafür ist er dann gescholten worden. Wir treffen uns an dem Punkt, lieber Kollege Augstein, in der Ferne. Ich höre es rauschen hinter Ihnen.
Das Meer rauscht.
Wir treffen uns an dem Punkt, wenn die sich genauso weiter streiten, wie die Ampel das getan hat, werden sie enden in Zerrüttung und Schande, wie die Ampel das getan hat. Es ist ja nicht die Frage, ob sich zwei so unterschiedliche Parteien auseinandersetzen müssen, auch über einem Stück Papier, das natürlich viele interpretationsbedürftige Passagen hat. Es ist nicht die Frage, ob es zu Differenzen kommen wird. Die alleinige Frage ist, wie wird man mit diesen Differenzen umgehen?
Nein, die alleinige Frage ist, ist es für die SPD als Partei, weil wir waren doch bei dieser Frage mit diesem Mitgliedervotum.
Ja.
Ich wundere mich, dass Sie bisher noch gar nicht gesagt haben, wie undemokratisch das eigentlich ist, dass jetzt ein paar hunderttausend oder 10.000 SPD-Mitglieder. Ja, ich nehme Ihnen das jetzt aber kurz, ich nehme Ihnen da mal den Wind aus den Segeln. Sie werden doch gleich sagen, es ist doch undemokratisch,
kann ich,
dass ein paar 10.000 oder
100.000. Herr Lehrer, darf ich es selber sagen? Ich will es selber sagen.
Nein,
ich will sagen, dass es in der Tat mich leicht verstört, ein erhebliches Störgefühl bei mir auslöst, dass nunmehr eine bestimmte Zahl, vielleicht 150.000, 200.000 SPD-Mitglieder an dieser Abstimmung teilnehmen, dann wird es eine Mehrheit mutmaßlich für die Annahme geben, aber ein paar 10.000 Leute am Ende unter dem Strich werden darüber entscheiden, ob dieses Land eine Regierung bekommt. Diese Menschen bekommen eine zweite Stimme nach der Bundestagswahl und das finde ich ganz, ganz seltsam. Von mir aus hätten die sich das komplett sparen können.
Weil Deutschland eben eine Parteiendemokratie ist und weil es hier tatsächlich auch um die Frage geht, ist es eigentlich für die SPD gut, in diese Regierung einzutreten? Auf den Punkt wollte ich ja eigentlich hinaus. Das finden Sie jetzt vielleicht kurios im Angesicht der Tatsache, dass es hier dann immer um alles geht. Ich sage nochmal, ja, regieren unter permanenten Notstandsbedingungen. Aber das hier ist eine institutionelle Frage. Deshalb werden ja auch die SPD-Mitglieder gefragt. Sind Sie der Meinung, dass es für die SPD eine gute Entscheidung ist, diesem Vertrag zuzustimmen, ja oder nein? Und da bin ich der Meinung, es ist keine gute Entscheidung, weil die SPD viel zu lange in der Bundesregierung ist. Und weil ich komme jetzt nur zu dem Punkt, weil Sie eben gesagt haben, wenn die sich nicht zusammenraufen auf Dauer,
ja, Moment,
wer weiß, dann fliegt halt dieser Laden, nee, warte mal ganz kurz, jetzt einmal durchziehen den Gedanken, dann fliegt dieser Laden vielleicht auseinander. Das wird die SPD aber wieder nicht tun, denn die SPD denkt, nein, wir müssen den Kinnriemen enger schnallen, ja, und immer weiter marschieren, weil wir so stark Arzt tragen und verantwortungsvoll sind und so. Und dabei ruiniert sich aber diese Partei von Wahl zu Wahl zu Wahl immer weiter. Und ich würde sagen, Leute, scheidet doch einfach mal ein oder zwei Legislaturperioden aus und erholt euch in der Opposition. Wir brauchen doch die SPD vielleicht auch noch für die nächsten 10, 20 Jahre. Und so habe ich das Gefühl, man läuft irgendwie so auf dem Zahnfleisch praktisch ins Verderben. Und deshalb bin ich gegen diesen Koalitionsvertrag und gegen diese Regierungsbeteiligung mit diesem Bundeskanzler.
Augstein, darf ich Sie in Ihrer mediterranen Überschwänglichkeit kurz mal bremsen? Sie sprachen von Parteiendemokratie. Jawohl, das ist hier eine Parteiendemokratie. Die Parteien sind aufgerufen und quasi auch in die Pflicht genommen, an der Gestaltung der Politik und der gesellschaftlichen Debatten teilzunehmen. An maßgeblicher Stelle. Es ist aber eben auch Betonung Demokratie. Und noch einmal, ich habe ein bisschen das Problem, wenn das eine ausschaut, zumindest auf den ersten Blick, wie eine Zwei-Klassen-Demokratie, wo die eine große Gruppe einmal abstimmen darf, dann gibt es ein Ergebnis und das gilt. Und dann kommt eine sehr, 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 sehr kleine Gruppe und darf nochmal abstimmen, ob das Ergebnis wirklich gilt. Und wenn Ihnen das jetzt nicht seltsam vorkommt, dann haben Sie wirklich eine sehr schräge Auffassung.
Nein, dann haben Sie offensichtlich das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland nicht verstanden. Ich habe da so ein ganz dickes Buch zu Hause, das schicke ich Ihnen gerne mal rüber und leihe es Ihnen. Dann sehen Sie, wir wählen ja auch nicht den Bundeskanzler. Wo kommen Sie denn her? Hä? Was ist mit Ihnen passiert? Ich dachte, Sie haben Abi und wir waren auf der Uni. Die Deutschen wählen auch nicht den Bundeskanzler, sondern den Bundestag. Da können Sie ja dann auch sagen, aber die haben dann ja auch nochmal eine Stimme im Bundestag, wenn sie dann den Kanzler wählen. Die sind also doch, also irgendwie,
ach, Stein, aua,
was soll das
aua,
denn jetzt?
Nicht alles. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Ja.
So. Und jetzt zum eigentlichen Argument. Das ist ja Ihr eigentliches Argument.
Ja.
Fliegt der Laden wirklich auseinander oder stirbt die SPD bei diesem pseudo-letzten Versuch, ihn zusammenzuhalten? Ich in der Tat glaube, dass anders als vielleicht bei anderen großen Koalitionen, es dieses Mal tatsächlich keine Alternative gibt. Schauen Sie doch einfach mal in den Deutschen Bundestag. Mit wem sollte es denn eine Mehrheit geben, wenn nicht unter der Führung von Friedrich Merz, mit der SPD?
Das hatte Angela Merkel auch schon mal schon gesagt, dass es keine Alternative gibt. Aber sie meint, diesmal stimmt es wirklich? Ah, verstehe. Damals hat sie es nur gesagt, aber jetzt stimmt es auch? Hören Sie doch auf. Merken Sie, ich sage nochmal, ich weigere mich, Politik immer mit vorgehaltener Waffe zu betreiben. Ich bin ja kein Politiker, aber ich finde auch wir als, Sie als Journalist, Sie tun immer so, ist völlig richtig, aber jetzt ist es wirklich ernst. Dann mach doch Neuwahl und guck, was dabei rauskommt. Vielleicht hat die AfD dann gar nicht mehr so viel, weil die Leute denken, wollen wir nicht. Vielleicht hat die AfD noch viel mehr und dann muss vielleicht die AfD in die Bundesregierung und dann werden wir halt sehen, was wir davon haben. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber immer
Damit wir es einmal klar haben, gebe ich Ihnen die Chance, das nochmal neu zu formulieren. Also Sie würden sagen, bevor die SPD jetzt in diese Regierung geht, Klammer auf, und sich womöglich dabei kaputt macht, wäre es besser, die AfD regiert. Habe ich Sie richtig verstanden?
Lieber Kollege Blome, die SPD-Mitglieder waren aufgerufen oder sind aufgerufen zu sagen, ob sie wollen, dass ihre Partei in diese Koalition geht. Ich halte das für einen Fehler. Wenn in der Konsequenz es Neuwahlen gibt, dann ist das so. Wenn dann bei diesen Neuwahlen eine Mehrheit der Deutschen plötzlich findet, dass die AfD die goldene Zukunft bringt, dann ist das vielleicht so. Vielleicht ist das eine Situation, mit der wir klarkommen müssen. Aber Sie können doch nicht in einer Demokratie Wahlen fürchten. Wo sind wir denn da hingekommen?
Augstein, Sie argumentieren ein bisschen im luftleeren Raum. Man könnte sogar sagen, möglicherweise mit einem luftarmen Gehirn. Denn das, was Sie da machen, führt ja die Situation herbei, die Sie jetzt so einfach en passant dann als unausweichliche Folge oder mögliche Folge so zur Kenntnis nehmen oder akzeptieren. Nein, wer Neuwahlen ausruft, betreibt aktiv das Geschäft der AfD. Das kann man ja machen, wenn man möchte. Wie gesagt, das kann man machen. Nur man sollte dann aber auch so ehrlich sein zu sagen, okay, da haben wir Hand angelegt. Wir, die SPD-Mitglieder, haben Hand angelegt, aktiv das Land in eine chaotische Neuwahl zu treiben, dem System, in Anführungsstrichen, dem parlamentarischen Parteiensystem, eine denkbar schlechtes Zeugnis auszustellen, um dann eine Klatsche von der AfD zu kriegen. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Es ist ja nicht so, dass, wenn die SPD Nein sagt, die Geschichte endet und dann fangen wir bei Null nochmal an, dann schauen wir halt mal, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Nein, das wird einen direkten Einfluss haben, es wird eine direkte Auswirkung haben. Und die müssen Sie verantwortungsethisch und gesinnungsethisch übrigens auch mit bedenken und mit in Ihr Kalkül beziehen, oder nicht?
Ja, es ist, nein, das Problem ist real. Ich verstehe, was Sie sagen, nur nochmal. Das bedeutet aber, dass Sie im Prinzip Politik und politische Entscheidungen jetzt nur noch reduzieren auf Leben oder Tod. Es geht jetzt sozusagen immer um alles. Sie machen die gleiche Logik, die Sie bei den Klimaklebern verdammt haben, wenden Sie jetzt aber auf die deutsche Parteipolitik durchaus an. Bei den Klimaklebern haben Sie immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass die sich auf der Straße festkleben, hier den ganzen Betrieb behindern, nur weil sie sagen, wir werden morgen alle sterben. Dieser Katastrophismus funktioniert so nicht, damit ist keine Politik möglich, so können wir hier nicht arbeiten. Ich akzeptiere die Prämisse gar nicht. Diese Art von Denken adaptieren Sie jetzt aber auf die Regierungsbildung der Bundesrepublik Deutschland. Und das halte ich einfach für unlauter und auch irgendwie nicht für so zielführend. Denn Sie lähmen sich im Grunde damit die Hände.
Das würde ja unterstellen, dass diese Regierung, die da jetzt ins Amt kommen will, so schlecht fürs Land ist, wie die Klimakleber für den Verkehr auf der A100. Das passt ja alles nicht zusammen. Ich glaube, dass diese Regierung durchaus was im Gepäck hat, was erstens auch den SPD-Wählern bzw. Mitgliedern gut gefallen kann und vor allen Dingen, dass diese Regierung durchaus in der Lage sein könnte, nichts ist versprochen und nichts ist garantiert, in der Lage sein könnte, eine Stimmung im Land zu drehen, die in meinem Gefühl darauf wartet, gedreht zu werden.
Die Deutschen warten auf Friedrich Merz, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber komm, ist egal, lass mal aussteigen jetzt aus diesem Thema, es nervt mich irgendwie. Ich möchte noch mit Ihnen über was anderes reden. Ich hatte nämlich eine sehr lustige und lebendige und spannende Veranstaltung am Montag im Berliner Renaissance-Theater. Da darf ich ja einmal im Monat so einen Freitagssalon machen. Da sitzen zwei.
Da war ich doch auch.
Ja.
Da war ich doch auch.
Da waren Sie doch auch, genau. Da waren Sie auch. Ja, ich weiß, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht
nicht. Und jetzt mal eine ganz kurze Frage.
Sie da waren mit Ihrem Bestsellerbuch.
Eine ganz kurze Frage. Ja. Haben Sie auch wieder den großen Saal voll gekriegt? So wie bei meinem Auftritt. Hunderte von, Tausende, möchte man sagen, von Karten verkauft wurden.
Oh Mann, das ist echt nicht ernst. Sie sind wirklich.
Um unser Gespräch über dieses Bestsellerbuch anzuhören.
Schon, was ist denn mit Ihnen los? Warum haben Sie denn so ein ganz starkes Geltungsbedürfnis? Sie sind doch jetzt auch ein erwachsener Mann und haben Frau und Kinder und einen Beruf. Woher kommt denn dieses übermäßige Geltungsbedürfnis? Das finde ich wirklich interessant. Darüber müssten Sie vielleicht mal reden mit Ihrem Therapeuten. Aber ja, der Saal war tatsächlich auch genauso voll wie bei Ihnen. Der Saal war genauso voll wie bei Ihnen.
Der große Saal? Das glaube ich nicht.
Doch, das ist echt, das kann nicht wahr sein. Das Interessante ist nämlich für die Hörerinnen und Hörer, dass es gibt da einen großen Saal und einen kleinen. Normalerweise haben wir immer nur den kleinen Saal, weil die Leute kommen da nämlich nicht meinetwegen, sondern wegen der Gäste. Und offensichtlich haben wir sonst immer Gäste gehabt, die zwar auch spannend und gut sind, also ich freue mich immer über die Gespräche, die aber nicht so viel Publikum gezogen haben, wie neulich der Kollege Blome mit seinem fantastischen Bestsellerbuch. Und jetzt aber auch der Kollege Nymon, der eben, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, rauf und runter in allen Talkshows ist und in allen Interviews. Ein 27-jähriger junger Mann, der gerade sein Studium fertig gemacht hat und der so Podcasts macht und YouTube-Sachen und auch Artikel schreibt, weil er eben dieses Buch geschrieben hat, dass er nicht für Deutschland kämpfen und sterben will. Und das ist ja eigentlich eine relativ schlichte, gerade These. Deshalb hat das Buch auch nur 144 Seiten und er begründet das auch ganz gut, finde ich, ganz interessant. Aber dass das, und das ist das, was mich daran interessiert, so viel Publikum zieht und so viele Interviews und so viel Aufruhr sozusagen in den Medien, das ist doch eigentlich das spannende Thema, finden Sie nicht?
Doch, natürlich. Also,
denn ich meine, viele Leute würden sagen, ich will sterben, viele sagen, ich will nicht sterben. Aber dass man mit dieser These quasi Bestseller wird, ist doch auch interessant, oder?
Also, niemand möchte sterben. Daraus könnten Sie dann ableiten, naja gut, wenn niemand sterben möchte, möchte auch niemand für sein Land sterben. Und da ist ja der erste Fehlschluss, wenn Sie so wollen, in der Kette, die Sie jetzt auch nochmal dargestellt haben.
Ich habe gar keine Kette dargestellt. Stopp. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt doch bestimmt Leute, die sagen, ja, ich würde für Deutschland kämpfen und sterben. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, ich will nicht für Deutschland kämpfen und sterben. Und das sind halt die beiden Haltungen, die es gibt. Mich wundert nur, dass sie mit der Haltung B sozusagen Bestseller werden und überall eingeladen werden und die volle Hütte.
Aber das ist doch die ganz alte Debatte, die wir einmal als wir jünger waren, um es vorsichtig auszudrücken, auch schon hatten. Damals lief das unter dem Rubrum zum Kalten Krieg und zum Beispiel ganz Anfang der 80er Jahre, als es darum ging, die Russen hatten Mittelstreckenraketen SS-20 aufgerüstet. Rüstet jetzt die NATO auch auf oder lassen wir das besser bleiben? Und dann war die Frage, kommen diese amerikanischen, ich glaube Pershing 2 Raketen hießen sie, nach Deutschland? Und dann eine Riesendebatte, Friedensbewegung, große Demos und ich weiß nicht was. Unter so dem, und das eine Lager sagte, nein, das wollen wir nicht haben, lieber rot als tot. Und rot meinte halt sowjetisch. So konnte man das sehen und viele Menschen, die auch letztlich den Wehrdienst verweigert haben an der Waffe, sehen das oder haben das vielleicht ähnlich gesehen, weil sie diese letzte Möglichkeit für sich ausgeschlossen haben, nämlich in der Bundeswehr oder sonst wie zu kämpfen und dann womöglich dabei umzukommen. Im Kampf, wenn man das so heroisch bezeichnen darf, für sein eigenes Land und vielleicht auch für die Art, wie man selber leben möchte, eben nicht so gerne rot, damals sowjetisch. Insofern ist es eine Wiederauflage. Das Interessante an der Position des jungen Kollegen finde ich, dass er ja nicht sagt, das ganze Konzept ist doch Wahnsinn, Kampf, wo man sterben muss, dann sind die Menschen ja tot, das bringt doch gar nichts. Das war ja diese etwas sehr grundlegende oder grundsätzliche Haltung. Sondern seine Position ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch, wenn das Land hier ein anderes wäre, dann würde ich dafür kämpfen und womöglich auch in Kauf nehmen, dafür zu sterben. Aber da das Land so ist, wie es ist, nee, für dieses Land, also in diesem Zustand, nö, da nicht.
Ja, das ist doch genau der Punkt. Deshalb finde ich, danke, dass Sie darauf hinweisen, denn seine Ablehnung sozusagen des bewaffneten Kampfes für Deutschland ist keine des Gewissens. Er sagt nicht, ich bin Pazifist, sondern er sagt nur, nö, Leute, für dieses Land, so wie es sich mir darstellt, bin ich nicht bereit, für diese kapitalistische Gesellschaft, die auf Ausbeutung und Unterdrückung und so weiter beruht. Denn er sagt, er sei ein Marxist, er sagt, er sei ein Sozialist und deshalb finde ich es nur ganz spannend, weil...
Aber haben Sie versucht, mit ihm konkret zu werden? Also, es tut mir leid, für mich klingt es ein bisschen kindisch. Es klingt so, also der Mindestlohn ist jetzt bei 12,82 Euro oder so ähnlich. Wenn er bei 17 wäre, würde ich kämpfen. Wenn er nur bis 15 kommt, kämpfe ich nicht. Oder ist das gemein? Und so darf man ihn nicht zusammenfassen.
Ich wollte gerade sagen, das kann man natürlich machen, wenn man findet, er ist ein Idiot und er ist ein Gegner und man sucht sozusagen nach rhetorischen, polemischen Mitteln, um ihn im Gespräch fertig zu machen, dann wäre das sicherlich eine gute Idee gewesen, zu sagen, Herr Niemann, dann sagen Sie doch mal, wie hoch muss denn der Mindestlohn sein, damit Sie zur Waffe greifen? Erst ab 17 Euro oder schon bei 16,50? Das wollte ich jetzt aber nicht, weil das finde ich auch Unsinn. Das wird auch ehrlich gesagt auch dem Thema und auch diesem Mann nicht gerecht, denn das Buch ist wirklich gut und klug und durchargumentiert. Mein Punkt ist ein bisschen ein anderer. Mein Punkt ist, er wird überall eingeladen und man redet mit ihm über diese Frage, kämpfen für Deutschland, ja oder nein, weil das Thema lange Zeit keine große Rolle spielte in diesem Land, weil die Verhältnisse anders waren. Jetzt spielt es plötzlich eine Rolle. Er legt dieses Buch vor. Man nimmt ihn also heran, um das Thema zu besprechen. Und eigentlich müsste man dann relativ schnell feststellen, dass er dafür der falsche Gesprächspartner ist. Denn er lehnt den Kampf ja nicht ab, weil er der Meinung ist, wir müssen Friedenspolitik machen oder wir werden hier missbraucht in einem Konflikt zwischen Russland und Amerika oder die Ukraine soll sich doch um sich selber kümmern. Also aus lauter Gründen, die man ja alle besprechen könnte, meinetwegen. Und er lehnt den Kampf auch nicht ab, aus Gewissensgründen. Immer noch halte ich es für falsch, Menschen mit der Waffe zu töten und so weiter. Sondern er lehnt ihn aus politischen Gründen ab. Das heißt, er war eigentlich für alle Leute, die ihn interviewt haben, der falsche Gesprächspartner. Nee. Das finde ich irgendwie ganz kurios und ganz lustig.
Das finde ich nicht. Denn es ist schon interessant, diese Debatte zu führen. Und das ist ja das letztlich, was auf seine etwas burschikose Art auch der Verteidigungsminister Pistorius, vielleicht auch der künftige Verteidigungsminister, unter dem Rubrum gefasst hat, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das ist ja auch etwas Mentales, also einer gesellschaftlichen Verfasstheit beziehungsweise eines individuellen, wie soll ich sagen, Aggregatzustandes. Und die Frage, was bewegt uns eigentlich, für unser Land zu kämpfen oder es eben nicht tun zu wollen? Von all den sehr grundsätzlichen Erwägungen, wie ich könnte niemals einen Menschen töten, selbst wenn es ein angreifender Soldat wäre, bis hin eben zu, jetzt überspitzt, der Frage, ja, für Mindestlohn 17 Euro, da wäre ich dann bereit, es zu machen, weil 15 noch nicht. Ist es ja ein Kaleidoskop der Beweggründe, die einen dahin führen, im Notfall kämpfen zu würden oder dahin führen, es eben selbst im Notfall, auch im Notfall, nicht tun zu wollen. Insofern ist das eine sehr interessante Facette, weil die er da aufmacht, die wir jetzt hier aufmachen, weil es um was so was Praktisches geht. Und die Art von Selbstvergewisserung, was finde ich eigentlich an diesem Land so gut und so wichtig, so wertvoll, dass ich bereit bin, das Wertvollste, was ich selber habe, dafür aufs Spiel zu setzen, notfalls. Insofern ist ja genau richtig.
Und über das Thema könnte man ja auch miteinander reden. Dann könnte man ja auch überlegen, irgendwie, meinetwegen auch wie Herr Niemann das tut, nee, dieses Land halte ich nicht für verteidigungsfähig oder würdig, ja, oder was der Kollege Blome dann sagen würde, doch, unbedingt halte ich für verteidigungswürdig, unsere Art zu leben, bla 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 bla. Aber die Situation, die haben wir ja gar nicht heute, denn die Dänen wollen uns ja nicht angreifen und die Polen auch nicht. Das heißt, die Landesverteidigung steht doch überhaupt nicht zur Debatte. Oder, lieber Kollege Blome, wollen Sie mir im Ernst sagen, dass Sie glauben, dass die Russen Deutschland angreifen wollen? Oder in Zukunft das vielleicht vorhaben könnten, Deutschland anzugreifen? Oder geht es nicht vielmehr ums Baltikum, um Moldau, um andere Länder, die aber nicht Deutschland heißen?
Natürlich geht es zunächst um andere Länder, aber darunter natürlich auch, Sie haben sie erwähnt, die baltischen Staaten, NATO-Mitglieder. Und immer, ist meine tiefe Überzeugung, immer, wenn es um das NATO-Bündnis, das NATO-Gebiet geht, geht es auch um unser Territorium, also auch um Landesverteidigung. Bündnisverteidigung ist Landesverteidigung. Klingt jetzt so wie so ein Werbespruch.
Ach nee, das
und trifft natürlich auf die,
ja, Moment, das ist es auch.
Moment, trifft auf die baltischen Staaten natürlich heutzutage so unmittelbar zu, wie jetzt das vor dem Fall der Mauer, mit der Mauer quer durch Deutschland auf uns zugetroffen ist. Aber jetzt überlegen Sie sich für eine Sekunde. Wir sagen, die Balten haben das Pech, die haben jetzt die Grenze mit der ehemaligen Sowjetunion, also mit Russland. Die werden dann halt da überrollt. Das lohnt jetzt echt nicht, die zu verteidigen, weil das ist ja noch nicht unser Territorium. Jetzt habt euch mal nicht so. In dem Augenblick, wo so etwas passiert, ist die NATO Geschichte. Und dann steht jeder Einzelne einem offenkundig sehr aggressiven Regime und militärischen Vorhaben der russischen Seite gegenüber. Und dann ist es eine Frage der Zeit, bis dass es zumindest jederzeit dazu kommen könnte, dass das nächste Mal es dann wirklich auch ums deutsche Territorium im engeren Sinne geht. Also es ist eine Form von, Achtung, vorne Verteidigung.
Ja, okay. Da sind Sie dann schon ganz tief drin in der Militärstrategie, in der Geopolitik, in der
Risikoabschätzung. Darum geht es doch.
Verteidigungspolitik.
Es ist die Risikoabschätzung.
Mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass wir hier die Frage haben, dass junge Leute, ich habe zwei Söhne, die könnte das unter Umständen noch betreffen. Ich weiß nicht, wie das mit ihren Söhnen ist. Ob die damit rechnen müssen, ob wir als Eltern damit rechnen müssen, dass die unfreiwillig, also nicht, weil sie sagen, ich will zur Bundeswehr, möchte eine Karriere als Panzerfahrer machen, ja, sondern gezwungenermaßen, also weil sie gezogen werden, weil sie gemustert werden, weil sie Shanghai werden sozusagen von der Bundeswehr in einen Kampf ziehen müssen, bei dem sie getötet, verstümmelt, ich weiß nicht was alles werden und so. Und dann kommen sie mir mit der vorne Verteidigung im Baltikum und ich bin mir nicht sicher, ich will das jetzt nicht, ich versuche das nicht zu polemisieren.
Ich auch nicht.
Versuche es jetzt sozusagen nur krass gegeneinander zu stellen. Ich glaube, dass wir diese Debatte im Land hier noch nicht hatten. Denn es ist etwas ganz anderes zu sagen, wir helfen der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland oder meinetwegen auch, wir machen ein Bataillon oder wie das heißt, im Baltikum als, wie das heute die Tripwire Forces, ja, Stolperdrahtkräfte, die sozusagen dann die ersten sind, die berührt werden, wenn sozusagen der Russe kommt, um die Welt darauf aufmerksam zu machen. Also da quasi wie so Geiseln sind die dann da ja stationiert, weil man sagt, wenn ihr das Baltikum angreift, dann greift ihr auch deutsche Soldaten an oder amerikanische oder belgische oder französische oder ich weiß nicht was. Das ist das eine. Das sind alles politische Fragen, über die kann man reden. Es ist aber etwas ganz anderes zu sagen, das gesamte Land muss kriegstüchtig sein, in eine Verteidigungsfähigkeit kommen und jeder Einzelne muss auch bereit sein und in der Lage sein, in so einer Situation dann dies und jenes zu tun. Das sind für mich zwei verschiedene Themen, lieber Kollege.
Ja, aber das ist eine, tut mir leid, künstliche Unterscheidung. Und das sage ich jetzt ohne Polemik. Sie kriegen das eine ohne das andere nicht, wenn Sie gewisse Prämissen akzeptieren und eine von denen lautet eben, wow, Wladimir Putin ist bereit, Krieg zu führen. Selbst irrational Krieg zu führen, wie er das in der Ukraine getan hat. Selbst mit vollkommen absurden Begründungen hat er seine Bevölkerung in größeren Teilen immer noch hinter sich für so einen Krieg. Wenn man das als Rahmen akzeptiert, gehen wir beim nächsten Gedanken, und der ist auch nicht neu, weil er aus dem Kalten Krieg stammt, Abschreckung. Abschreckung in diesem Fall auch eine Frage der Masse. Also sind sie bei einer Wehrpflicht, die ja übrigens nicht heißt, was sie eben in den Raum gestellt haben, Waffenzwang, jeder muss dann zur Waffe greifen. Nein, das ist ja bei uns nicht so, weil wir ein liberales Land sind. Also jeder ihrer Söhne, auch meiner Söhne, könnte sagen, ich mache alles, was ihr wollt, aber das mit der Waffe mache ich nicht. Und dann ist es okay. Dann ist es okay.
Naja.
Aber,
naja,
ja,
Moment,
das wissen
kurz,
Sie ganz
das
genau,
Recht
das ist in der Verfassung festgelegt.
Also
jetzt hören Sie auf. Das müssen wir jetzt nicht als Popanz an die Wand malen. Es gibt eine Wehrpflicht. Ich glaube, darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Und als es sie damals gab, gab es genauso sehr die Möglichkeit, eben diese Wehrpflicht zu verweigern zugunsten eines zivilen Dienstes.
Das stimmt, lieber Kollege Blome, aber nur aus Gewissensgründen, nicht aus politischen. Herr Nymon wäre als Wehrpflicht, als Wehrdienstverweigerer nicht anerkannt worden. Wenn er da hingeht und sagt, diese Bundesrepublik verteidige ich nicht, hätte man gesagt, alles klar, Jäger Nymon, Ihre Uniform wartet schon auf Sie. Das ist ja genau das Problem. Das heißt, es ist eine Wahlfreiheit. Ich kämpfe oder ich kämpfe nicht, die gab es natürlich nie.
Nun, da halte ich die Übergänge für fließend. Zwischen ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren oder ich aus Gewissensgründen finde ich dieses Land nicht so toll und das ist ja sowieso alles ganz anders, als es eigentlich sein sollte. Und im Übrigen würde ich sowieso viel lieber in Russland leben. Also das halte ich für einen fließenden Übergang. Da jetzt eine Unterscheidung zu machen, weiß ich nicht genau. Aber so ein ganz bisschen, tut mir leid, erinnern mich diese Haltung, kämpft mal schön, lasst mich hinter den Baum, an so ein bisschen Trittbrettfahrerei. Also wäre toll, wenn ihr dieses Land verteidigt. Mir gefällt es nicht so gut, dass ich daran mitmachen möchte, aber wenn ihr es verteidigt, ist es vielleicht doch besser, als wenn es die Russen übernehmen. Das ist halt auch ein bisschen Wohlfeil. Entschuldigung.
Das können Sie meinetwegen mir vorwerfen, weil wir uns lange kennen. Das können Sie diesem jungen Kollegen nicht vorwerfen. Ich habe ihn ja kennengelernt, ich habe mit ihm gesprochen. Der ist wirklich gewissenhaft und der macht es sich eben nicht leicht. Und da würde ich jetzt auch nicht so altväterlich, ja, so im Offizierskasino-Ton rüberwischen. Übrigens wurde auch über Sie geredet an dem Abend. Und,
weil ich den großen Saal voll gemacht habe.
Nein, das kann nicht wahr sein. Sie sind doch nicht mehr ganz dicht. Nein, weil Sie einen Wehrpflichtartikel geschrieben haben und den hat er zitiert und sich darauf bezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie waren doch auch bei der Bundeswehr und haben sich auch verpflichtet und haben als General irgendwie Dienst getan oder als Oberst oder irgend sowas. Und na gut, da hat der Saal sehr gelacht. Sie waren also im Geiste auch präsent, wollte ich nur noch
mal
sagen.
Das freut mich. Und in diesem frohen, österlichen beinahe Sinne, ja, möchte ich Sie nun entlassen.
Oh ja, Ostern. Ostern, es ist tatsächlich Ostern jetzt. Das finde ich sehr schön. Ich bin in einem katholischen Land. Ich bin Herzenskatholik. Ich werde am Ostersonntag tatsächlich in die Messe gehen. Und das ist was sehr Schönes. Das empfehle ich Ihnen auch übrigens. Beten Sie für mein und Ihr Seelenheil.
Ich gehe in die Kirche, aber nicht in die katholische Messe.
Okay. Auch schön.
Der Friede sei mit Ihnen.
Frohe Ostern und mit Ihrem Geiste. Tschüss, Blume. Bis bald.
Bis bald.